Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Investment Talk aus der Kaffeeküche. Ich sitze hier mit Dr. Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Dr. Hodek.
Willkommen.
In unserer Drei-Doktoren-Gruppe. Mein Name ist Georg Wallwitz und wir sprechen heute über 10 Jahre Finanzkrise. Was haben wir gelernt? Und wir schauen uns an, warum die Märkte in diesem Jahr oder auch erst in diesem letzten Halbjahr so sehr auseinandergegangen sind. Die USA machen einen Hochpunkt nach dem anderen in den Indizes und der Rest der Welt eher nicht. Fangen wir an mit der Finanzkrise. Das ist wahrscheinlich eher eine Frage für die alten Leute hier. Ich wende mich da an Dr. Konrad. Was haben wir gelernt?
Sehr charmant, aber ich bin nicht der Älteste am Tisch.
Das müssten wir erstmal eruieren. Also?
Was haben wir daraus gelernt? Ja, einerseits, wie fragil das kapitalistische System doch sein kann, andererseits, wie stark der Überlebenswille und die Selbstheilungskräfte sind. Was haben wir daraus gelernt? Sorglosigkeit ist immer schlecht. Gut, das wussten wir wahrscheinlich schon, die wir länger an den Finanzmärkten aktiv sind. Und wir haben gelernt, welche Bedeutung das Banksystem für das Funktionieren einer Wirtschaft hat und wie gut es ist und wie wichtig, dass man ein Banksystem, das Probleme hat, so schnell wie möglich restrukturiert und wieder auf gesunde Füße stellt.
Das wendet sich insbesondere an die Europäische Zentralbank.
Die Europäische Zentralbank hat sicher das Richtige gemacht, aber sie war im Nachhinein zu zögerlich und sie war ein bisschen spät dran. Aber das, was sie machen konnte, hat sie gemacht. Allerdings wäre es natürlich besser gewesen, man hätte den Banken geholfen, ihre notleidenden Kredite loszuwerden. Und da wären Eigenkapitalbeihilfen deutlich besser gewesen als der Kauf von Staatsanleihen.
Ja. Kam ja neulich auch von der Deutschen Bank irgendwie erstmals, dass das wohl ein Fehler war, kein Staatsgeld zu nehmen.
Ja.
Man muss sagen, die haben sich natürlich auch mit Händen und Füßen irgendwie gewehrt.
Ja, das war eine Stigmatisierung quasi.
Genau, ja. Man wollte das Stigma nicht haben. Die Amerikaner haben das damals natürlich ganz geschickt gemacht, ja, indem sie einfach allen dieses Staatsgeld gegeben haben. Und von daher war es auch kein Stigma mehr.
Nein, jeder musste und dann war der IGIT-Faktor weg.
Ja. Was mir noch stark im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie stark die Furcht als Motiv ist an den Märkten, dass sie eben auch stärker ist als die Sache mit der Gier. Also wenn sich Märkte nach oben hin aufbauen und immer mehr Leute reinkommen in den Markt und was davon abhaben wollen, dann ist das ein Prozess, der Schleichen vor sich geht zunächst und dann sich zwar auch verstärkt, aber es ist eben etwas, was über lange Zeit andauert. Wenn die Furcht einmal um sich greift, wie eben dann im September vor 10 Jahren, dann ist eben plötzlich der Markt zu. Dann geht eben von einem Tag auf den anderen gar nichts, dann kann ich nicht mal mehr einen Pfandbrief handeln plötzlich. Und das ist doch etwas, was darauf hindeutet, dass die Furcht einfach das stärkere Motiv ist und jedenfalls das, was schneller wirkt und dass ich da eben einfach eine große Asymmetrie habe.
Ja, das ist richtig. Das sind diese sogenannten sudden stops, vor denen man immer Angst hat, dass eben auf einmal die Liquidität weg ist und man eben nichts mehr handeln kann. Und das ist in jedem Fall richtig. Andererseits, wenn natürlich grundsätzlich so eine gewisse Furcht besteht, dann ist man auch nicht mehr so sorglos im Gegenzug. Und das kann natürlich für eine längere Aufwärtsbewegung auch sehr gut sein, wenn ein gewisses Risikobewusstsein einfach da ist. Jetzt nicht Angst, aber Risikobewusstsein.
Das sieht man ja auch am aktuellen Bullenmarkt, der ja weitläufig auch als der meist gehasste Bullenmarkt überhaupt bezeichnet wird. Weil eben dieses
Klassische von jedem Bullenmarkt.
Ja, aber dieses Mal ist es, glaube ich, schon. Also es hat schon auch mit diesem tiefen Einschnitt in der Finanzkrise zu tun, dass eben das so eklatant war, dass die Marktteilnehmer sich dessen bewusst sind und nach wie vor eben das System auch noch nicht so stabil ist, was man ja auch immer wieder sieht, dass man eben zu der alten Gewohnheit zurückkehrt.
Was vielleicht auch noch mitzunehmen ist aus der Finanzkrise, sind solche Spillovers in andere Bereiche. Denn wir haben ja nach der Finanzkrise die Euro-Krise gesehen, die ja ursächlich mit der ursprünglichen aus Amerika kommenden Bankenkrise nichts zu tun hatte. Dass dann auf einmal Spanien und Griechenland betroffen waren, die eben da keine Probleme eigentlich hatten und durch die Finanzkrise sehr gut durchgekommen sind. Ja, also dieses Risikobewusstsein, diese geschärfte Empfindung schlägt sich eben auch auf andere Bereiche durch.
Und ich meine, faszinierend eben auch zu sehen, dass eben letztlich ein kleiner Teil des amerikanischen Immobilienmarktes, nämlich der Subprime-Markt, plötzlich das gesamte Weltfinanzsystem zum Stehen bringt, die ganze finanzielle Infrastruktur dieser Welt aus den Angeln hebt. Ja, das ist etwas, was in Europa kaum jemand vor der Finanzkrise überhaupt gehört hat, dass es das gibt,
einen
Subprime-Markt. Und plötzlich ist das die Ursache, dass alles zu Ende geht. Also das gibt mir einfach viel Grund zu misstrauen und einfach immer die Augen offen halten. Und man wird ja immer gefragt, wo kommt denn die nächste Krise her? Und das ist eben vollkommen klar. Wahrscheinlich habe ich davon noch nie was gehört, was uns irgendwann um die Ohren fliegen wird.
Wenn sie da ist, dann sehen wir es.
Für mich ist das einfach eine der großen Lehren, immer vorsichtig bleiben, immer schauen, wo es eben anbrennt, weil es kommt dann doch immer aus einer Ecke, die man eben nicht vermutet.
Ich denke, wichtig ist noch, dass man mitnimmt, man braucht handlungsfähige Akteure. Die Bedeutung der Zentralbanken kann man nicht hoch genug einschätzen, weil das typischerweise die einzigen sind,
die sind auch sehr gewachsen in dieser Krise.
Richtig, die sind die einzigen, die im Zweifelsfall handlungsfähig sind. Auf die Politik darf man sich nicht zu sehr verlassen. Da sind eher so ein bisschen, ja, da ist man selber im Panikmodus. Und deswegen die Bedeutung der Notenbanken und da eben die Bedeutung der richtigen Politik und einer guten Analyse und eben nicht den Kopf verlieren.
Ja. Also seither haben wir einen Bullenmarkt und der läuft jetzt schon im 10. Jahr und ist irgendwie der längste in der Geschichte in den USA. Man muss sagen, es ist auf die USA beschränkt. In Europa gab es ja nun durchaus Verwerfungen seither auch, aber in den USA läuft's und läuft's und läuft's und alle fragen sich, warum ist das so, dass es sich eben auch so sehr entkoppelt vom Rest der Welt. Wie sehen wir das?
Ja gut, also was man feststellen muss, ist, dass die Gewinnentwicklung in den USA deutlich besser verlaufen ist als in Europa in den vergangenen Quartalen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Zusammensetzung der Wirtschaft oder der auch insbesondere der Indizes anders ist als in Europa oder auch gerade in Deutschland, wo wir ja sehr industrielastig sind. In den USA ist eben auch insbesondere der Tech-Bereich sehr stark und sehr gut gelaufen. Und dadurch konnten die Amerikaner eben deutlich bessere Wertzuwächse auch in den Indizes und insgesamt am Kapitalmarkt verbuchen.
Wobei es interessant ist, auf der Gewinnseite performen die Technologiewerte nicht mehr besser, sondern die traditionellen Werte haben deutlich aufgeholt. Das Gewinnwachstum der Nicht-Technologiewerte ist mittlerweile höher als der Technologiewerte.
Aber jetzt seit kurzem.
Seit kurzem, in diesem Jahr.
Das hat vermutlich auch relativ viel mit der Steuerreform zu tun.
Definitiv.
In den USA eine gewaltige Steuersenkung war, die tendenziell ältere Industrien bevorzugt gegenüber den neueren.
Also schöne mit Fixed Assets, die eben sowas Großes haben. Ja.
Genau. Ja, ist das dann nur ein Strohfeuer? Weil in Europa ist das Gewinnwachstum für dieses Jahr das geschätzte bei Null. Und wir haben nun auch viele alte Industrien. Also wie viel ist da der Effekt der Steuerreform?
Der ist sicher nicht zu vernachlässigen. Das sind sicher ein paar Prozent. Also das Gewinnwachstum in den USA wird in diesem Jahr mit etwa 10% eingeschätzt. Davon gehen sicher ein paar Prozent, bis zu 5, denke ich, also bis zur Hälfte auch auf diese Steuerreform. Die haben wir natürlich jetzt nicht. Andererseits ist es so, dass die amerikanischen Unternehmen zunehmend unter Kostendruck stehen. Das sind die Rohstoffpreise, das sind die Arbeitskosten. Und das ist etwas, was doch in Europa noch ein bisschen besser aussieht. Und man darf auch nicht vergessen, unsere Industrie hier in Europa ist ja typischerweise sehr exportorientiert, gerade die deutsche. Und die sollte eigentlich jetzt auch wieder von dem schwächeren Euro profitiert haben.
Also die Amerikaner haben dann, wenn ich es recht verstehe, einen Inflationsdruck auch.
Der ist tendenziell größer als bei uns, definitiv.
Und mittlerweile hört man auch aus Zentralbankkreisen, dass die Unternehmen dazu neigen, den Preisdruck auch weiterzugeben. Richtig. An den Konsumenten.
Ja.
Bisher haben sie vieles noch kompensiert oder selber verarbeitet, aber mittlerweile tendieren sie eben auch dazu, das tatsächlich auch weiterzugeben an den Konsumenten.
Also deswegen könnte es durchaus sein, dass uns die Fed da in dieser Hinsicht mal überrascht, dass wir also doch ein Überschießen der Inflation haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed etwas aggressiver wird, ist sicher erheblich größer, als jetzt, dass die EZB da grundlegend ihre Politik ändert. Und das muss man einfach berücksichtigen.
Also überschätzen die Märkte die Situation in den USA?
Sie sehen es vielleicht ein bisschen zu positiv. Es ist eben alles Positive mittlerweile eingepreist. Was soll eigentlich noch passieren? Wir haben eine deutliche Outperformance, es ist alles prima in den USA. Wir haben aber mittlerweile, wenn wir uns zum Beispiel die Economic Surprises anschauen, doch ein deutliches Auseinanderklaffen. USA tendenziell wieder schlechter, Europa tendenziell eher wieder etwas besser nach einer Phase, die genau umgekehrt war. Also Europa hat, glaube ich, jetzt ganz gute Chancen, wieder mal aufzuholen, genauso wie zum Beispiel die Schwellenländer, speziell Asien, weil eben der Newsflow etwas besser wird, der eben momentan sehr stark von der politischen Seite belastet wurde, eben Stichwort Protektionismus, Trump, man weiß ja nicht, was da noch so kommt, aber vielleicht könnte dieser Deal, den er ja mit Mexiko eingefädelt hat, so ein bisschen als Blaupause dienen für den Rest der Welt.
Ja, wobei ich da im Wall Street Journal lesen musste, was ja eigentlich eine sehr Pro-Trump-Publikation ist, dass das eben doch sehr enttäuschend ist, dass es eben teilweise sogar schlechter die USA sich stellen als im NAFTA-Rahmen. Beispielsweise wurde gestrichen die Bedingung, dass amerikanische Unternehmen künftig durchaus benachteiligt werden können bei Ausschreibungen in Mexiko. Bisher mussten sie gleichrangig einheimische und amerikanische, kanadische Unternehmen berücksichtigt werden. Das ist gestrichen worden. Also man kann jetzt die amerikanischen Unternehmen durchaus benachteiligen. Die Idee dahinter ist wohl, dass dann amerikanische Unternehmen es als unsicher empfinden, in Mexiko zu investieren und dann lieber im Heimatmarkt investieren. Ob diese Logik irgendwelche wirtschaftliche Realität für sich reklamieren kann, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall, dass das Wall Street Journal vermutet, dass es einfach nur schlechter ist für die Amerikaner.
Also, aber ich denke, Trump hat jetzt seinen Willen. Er hat ein Abkommen geschlossen, das er ganz gut verkaufen kann innenpolitisch. Und wenn das keinen zusätzlichen Schaden anrichtet, dann ist das, glaube ich, so ziemlich das Optimum, das wir erhoffen konnten.
Und es ist natürlich positiv für die Stimmung allgemein.
Ja.
Was man in den Bilanzkonferenzen auch immer wieder hörte, gerade in Europa, war eben auch der negative Ausblick,
ja,
die Angst vor einer Eskalation dieses Handelskrieges. Und jetzt hat man sozusagen die Hoffnung wieder entdeckt, dass
da sind wir wieder bei der Furcht, bei unserem
genau.
ersten Thema.
Genau, dass Trump vielleicht eben lauter bellt, als dass er dann beißt und dementsprechend eben auch im Hinblick auf China das Ganze nicht eskalieren wird. Und das ist, glaube ich, jetzt kurzfristig die Chance, die Märkte noch weiter nach oben treiben könnte.
Genau, und eben mit Aufholpotenzial für die bislang zurückgebliebenen Märkte.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.